Lange nachdem Takwa an jenem Abend eingeschlafen war, lag Scheweck noch wach. Die Hände unter dem Kopf verschränkt, starrte er in die Dunkelheit, lauschte er auf die Stille. Er dachte an die lange Fahrt aus der Staubwüste heraus, an die Salzmulden und Trugbilder der Wüste, an den Zugführer mit dem kahlen, braungebrannten Schädel und den freimütigen Augen, der gesagt hatte, dass man mit der Zeit arbeiten müsse, nicht gegen sie. In den letzten 4 Jahren hatte Scheweck einiges über seinen eigenen Willen gelernt, hatte in der Frustration seine Kraft kennengelernt, der kein gesellschaftliches oder ethisches Gebot standhielt. Nicht einmal durch Hunger ließ sich sein Wille bezwingen. Je weniger er hatte, desto absoluter wurde sein Bedürfnis zu sein. Er identifizierte dieses Bedürfnis mit dem odonischen Ausdruck als seine zellulare Funktion, dem analogischen Terminus für die Individualität des Einzelnen, die Arbeit, die er am besten ausführen kann und die daher seinen optimalen Beitrag zur Existenz der Gesellschaft darstellt. Eine gesunde Gesellschaft würde ihn diese optimale Funktion frei erfüllen lassen. Ihre Flexibilität und Stärke in der Koordinierung aller derartigen Funktionen suchen. Das war die zentrale Idee von Odos Analogie. Dass die odonische Gesellschaft auf Anaris dieses Ideal nicht erreicht, ja, sich von ihm entfernt hatte, entband ihn in seinen Augen keineswegs von seiner eigenen Verpflichtung ihr gegenüber, im Gegenteil. Nachdem der Mythos des Staats abgeschafft war, traten die wirkliche Gemeinsamkeit und Gegenseitigkeit der Gesellschaft und des Individuums umso klarer hervor. Opfer mochten dem Einzelnen abverlangt werden, Kompromisse jedoch nie. Denn obwohl nur die Gesellschaft Sicherheit und Stabilität geben konnte, besaß allein der Einzelne, allein das Individuum die Macht der ethischen Entscheidung, die Macht, durch freien Willen etwas zu verändern. Die wesentlichste Funktion des Lebens. Die odonische Gesellschaft war als permanente Revolution gedacht und diese Revolution beginnt mit dem denkenden Geist. Über all das hatte Scheweck gründlich nachgedacht. Zu diesem logischen Schluss war er gelangt, denn sein Bewusstsein war ganz und gar odonisch. Dabei war er inzwischen auch davon überzeugt, dass sein radikaler und uneingeschränkter Wille, etwas zu schaffen, im odonischen Sinne sich selbst rechtfertigte. Sein Gefühl der besonderen Verantwortung seiner Arbeit gegenüber trennte ihn nicht von seinen Kollegen, von seiner Gesellschaft, wie er vermutet hatte, sondern verband ihn umso mehr mit ihnen. Außerdem hatte er das Gefühl, wenn ein Mensch mit diesem Verantwortungsgefühl einer Sache gegenüber verpflichtet war, dass er es allen anderen Dingen auch entgegenbringen würde. Es war ein Fehler, sich selbst ausschließlich als ein Vehikel zu betrachten und dieser Auffassung alle anderen Verpflichtungen zu opfern. Diese Opferbereitschaft war es auch, die Takwa an sich selbst festgestellt hatte, als sie schwanger war, und sie hatte mit so großer Abscheu und Selbstverachtung davon gesprochen, weil auch sie eine echte Odonierin war und ihr die Trennung von Zweck und Mittel daher falsch vorkam. Für sie gab es, wie auch für ihn, keinen Zweck, kein Ziel. Es gab nur das Fortschreiten. Das Fortschreiten war alles. Sie konnten in einer vielversprechenden Richtung weitergehen. Sie konnten auch fehlgehen. Aber sie konnten sich nicht mit der Erwartung auf den Weg machen, irgendwann einmal irgendwo anzuhalten. Alle Verantwortlichkeiten, alle Verpflichtungen nahmen auf diese Weise begriffen Substanz und Beständigkeit an. Und so war auch die gegenseitige Verpflichtung zwischen Takwa und ihm, war ihre Verbindung während ihrer 4-jährigen Trennung bestehen geblieben. Sie hatten beide darunter gelitten, hatten sogar sehr stark gelitten. Aber es war ihnen beiden nicht in den Sinn gekommen, sich diesem Leiden zu entziehen, indem sie dieser Verpflichtung auswichen. Denn letztlich, dachte er jetzt, als er in der Wärme von Takwas schlafendem Körper dalag, war es die Freude, nach der sie verlangten, die Ganzheit des Seins. Wenn man dem Leiden ausweicht, weicht man damit der Gelegenheit zur Freude aus. Man sichert sich zwar Vergnügen oder Vergnügungen, fühlt sich aber nie erfüllt. Man wird so nie erfahren, wie es ist, heimzukehren. Takwa seufzte leise im Schlaf, als stimme sie ihm zu. Dann drehte sie sich um und träumte weiter. Erfüllung, dachte Scheweck, ist eine Funktion der Zeit. Die Jagd nach dem Vergnügen verläuft im Kreis, wiederholt sich ständig, ist atemporal. Die Sucht des Zuschauers, desjenigen, der Nervenkitzel sucht, oder des sexuell Promiskuitiven, deren Sucht nach Abwechslung endet immer am selben Punkt. Sie hat ein Ende. Sie endet am Nullpunkt und muss wieder von neuem beginnen. Sie ist nicht Reise und Wiederkehr, sondern ein eng geschlossener Kreis, ein verschlossener Raum, eine Zelle. Und außerhalb dieses geschlossenen Raums liegt die Landschaft der Zeit, in der der Geist mit ein wenig Glück und Mut die leicht zerstörbaren, provisorischen, unsicheren Straßen und Städte der Aufrichtigkeit bauen kann. Eine von Menschen bewohnbare Landschaft. Erst wenn in dieser Landschaft der Vergangenheit und Zukunft eine Handlung ausgeführt wird, ist es eine menschliche Handlung. Aufrichtigkeit, der Garant der Kontinuität von Vergangenheit und Zukunft, der die Zeit zu einem Ganzen verbindet, ist die Wurzel menschlicher Kraft. Ohne sie kann nichts Gutes geschaffen werden. Bei diesem Rückblick auf die vergangenen 4 Jahre sah Scheweck sie daher nicht als vertan an, sondern als Teil des Gebäudes, das Takwa und er mit ihrem Leben errichteten. Das Gute an dem Entschluss, mit der Zeit zu arbeiten statt gegen sie, dachte er, ist die Tatsache, dass sie nicht vertan wird. Sogar der Schmerz zählt.